Bald nach dem Dunkelwerden kamen sie und hießen mich herzlich willkommen. Jupiter grinste von einem Ohr zum anderen und beeilte sich, ein paar Marschhühner zum Abendessen zurechtzumachen. Legrand war in einem seiner Anfälle, wie sonst sollte ich es nennen, von Begeisterung. Er hatte eine bisher unbekannte Muschel gefunden, die eine neue Gattung bildete und, überdies mit Jupiters Hilfe, einen Käfer gefangen, den er für noch absolut unentdeckt hielt und über den er am nächsten Morgen meine Meinung zu wissen wünschte. »Weshalb nicht schon heute Abend?«, fragte ich, während ich meine Hände über dem Feuer rieb und das ganze Geschlecht der Käfer zum Teufel wünschte. »Ah, wenn ich nur gewusst hätte, dass Sie hier sind«, sagte Legrand. »Aber es ist so lange her, dass ich Sie zum letzten Mal gesehen habe. Und wie konnte ich denn ahnen, dass Sie mich gerade heute Abend besuchen würden?« Auf dem Heimweg begegnete mir Leutnant G. vom Fort. »Ich habe ihm dummerweise den Käfer geliehen, und so können Sie ihn unmöglich vor morgen früh sehen. Bleiben Sie die Nacht über hier, und ich werde Jupp sofort bei Sonnenaufgang nach ihm schicken. Er ist ein Wunder der Schöpfung.« »Was, der Sonnenaufgang?« »Unsinn, nein, der Käfer. Er ist von glänzend goldener Farbe, etwa so groß wie eine Walnuss, und hat an dem einen Ende des Rückens zwei pechschwarze Flecken und an dem anderen einen einzelnen, etwas längeren. Die Fühler sind...«
»Hat kein Füllung, Massa Will, hab ich schon gesagt«, fiel ihm Jupiter ins Wort. »Der Käfer ist Goldkäfer. Alles, alles Gold. Innen und alles. Außer Flügeln. Hab nie so schweren Käfer angefasst in mein Leben.«
»Nun, wie du willst, Jupp«, erwiderte Legrand, wie mir schien, in ernsterem Tone, als die Sache erforderte. »Aber ist das ein Grund, die Hühner anbrennen zu lassen?« »Die Farbe«, hier wandte er sich wieder an mich, »ist allerdings dazu angetan, um Jupiter auf solche Gedanken zu bringen. Man hat gewiss nie einen prächtigeren Metallglanz als den seiner Flügeldecken gesehen. Doch darüber können Sie erst morgen urteilen. Einstweilen kann ich Ihnen nur eine Vorstellung von seiner Gestalt geben.« Mit diesen Worten setzte er sich an einen kleinen Tisch, auf dem Tinte und Feder, jedoch kein Papier war. Er suchte in einer Schublade, fand jedoch keines.
»Macht nichts«, meinte er endlich. »Dies genügt auch.«
Dabei zog er einen Fetzen aus seiner Westentasche, den ich für schmutziges Kanzleipapier hielt, und zeichnete mit der Feder flüchtig etwas darauf hin. Während er dies tat, blieb ich noch immer am Feuer sitzen, denn mich fröstelte noch. Als die Zeichnung fertig war, reichte er sie mir, ohne von seinem Stuhl aufzustehen. Ich nahm sie entgegen und hörte zu gleicher Zeit ein lautes Knurren an der Tür, dem bald ein Kratzen folgte. Jupiter öffnete und ein großer Neufundländer, der Legrand gehörte, stürzte herein, sprang an mir empor und überhäufte mich mit Liebkosungen, denn ich hatte mich bei meinen früheren Besuchen sehr viel mit ihm beschäftigt. Als seine Freudensprünge vorüber waren, betrachtete ich das Papier und muss gestehen, dass ich aus dem, was mein Freund da gezeichnet hatte, nicht recht klug zu werden vermochte. »Allerdings«, sagte ich nach ein paar Minuten, »das ist ein sonderbarer Käfer. Ich habe wahrhaftig nie etwas Ähnliches gesehen, vielleicht Schädel oder Totenköpfe ausgenommen. Denn denen scheint ihr Käfer ähnlicher als sonst etwas, das mir zu Gesicht gekommen ist.«
»Ein Totenkopf«, wiederholte Legrand. »Oh ja, allerdings, auf dem Papier gleicht er einem solchen ein wenig. Die zwei oberen schwarzen Punkte könnten wohl die Augen sein. Und der längere unten der Mund. Das Ganze ist ja auch oval.«
»Vielleicht ja«, sagte ich. »Doch mein lieber Legrand, ich fürchte, Sie sind nicht gerade ein großer Künstler. Ich muss wohl warten, bis ich den Käfer selbst sehe, wenn ich mir eine Vorstellung von seinem Aussehen machen soll.«
»Nun, ich weiß ja nicht«, entgegnete er ein wenig pikiert. »Ich zeichne doch eigentlich ganz leidlich. Wenigstens sollte ich das, denn ich habe gute Lehrer gehabt und schmeichle mir nicht gerade, ein Dummkopf zu sein.«
»Aber lieber Freund, Sie scherzen wohl«, antwortete ich ihm. »Das ist ein recht passabler, ja sogar ein ausgezeichneter Schädel, wenigstens nach den Anforderungen, die man gewöhnlich an dergleichen anatomische Abbildungen stellt. Und Ihr Käfer muss der sonderbarste Käfer von der Welt sein, wenn er ihm ähnlich sieht.« »Nun,
Wir können ja einen recht schönen, aufregenden Aberglauben auf ihn gründen. Sie werden den Käfer wohl Scarabaeus caput hominis oder so ähnlich nennen. Die Naturgeschichte ist ja reich an solchen Titeln. Doch wo sind denn die Fühler, von denen Sie sprachen?
Die Fühler? Rief Legrand mit einem mir unerklärlichen Eifer.
Die Fühler müssen Sie doch sehen. Ich habe sie so deutlich gezeichnet, wie sie an dem Tier selbst sind, und ich denke, das genügt.
»Gut, gut«, sagte ich, »vielleicht haben Sie das getan, doch sehe ich Sie nicht«, und reichte ihm das Papier ohne weitere Bemerkung zurück, da ich ihn nicht in üble Laune bringen wollte. Doch war ich über die Wendung der Sache sehr verwundert. Die Humorlosigkeit meines Freundes war mir absolut unerklärlich. Und was die Zeichnung anbetraf, so waren keine Fühler auf ihr zu sehen, und sicher glich sie bis ins Kleinste der üblichen Abbildung eines Totenkopfes.
Mürrisch nahm Legrand das Papier entgegen, wollte es schon zerknittern und wahrscheinlich ins Feuer werfen, als ein zufälliger Blick auf die Zeichnung seine Aufmerksamkeit zu fesseln schien. Sein Gesicht wurde plötzlich tiefrot, im nächsten Moment vollkommen bleich. Minutenlang untersuchte er die Zeichnung auf das Genaueste, dann stand er auf, nahm eine Kerze vom Tisch und ließ sich auf einer Kiste nieder, die in der entferntesten Ecke des Zimmers stand. Hier betrachtete er das Papier noch einmal mit eingehender Aufmerksamkeit von allen Seiten. Dabei sprach er kein Wort, und obwohl mich sein Betragen aufs Höchste überraschte, hielt ich es doch nicht für ratsam, seine wachsende Verstimmung durch irgendeine Bemerkung noch zu erhöhen. Endlich zog er eine Brieftasche aus seinem Rock, legte das Papier sorgfältig hinein und verschloss beides in seinem Schreibpult. Nun wurde er ruhiger, doch war seine anfängliche Begeisterung ganz geschwunden. Er schien jedoch weniger verdrießlich als vollständig in Gedanken versunken zu sein. Je mehr der Abend vorschritt, desto tiefer vergrub er sich in seine Träumereien, aus denen ihn auch scherzhafte Bemerkungen nicht aufzurütteln vermochten. Ich hatte die Absicht gehabt, wie schon öfter, die Nacht in der Hütte zuzubringen, doch da ich meinen Gastgeber in dieser Stimmung sah, hielt ich es für angebracht, mich zu verabschieden. Er drängte mich nicht zu bleiben, schüttelte mir jedoch beim Abschied noch herzlicher die Hand als sonst.